der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur 52. Folge von Trek am Dienstag. Ich bin's, Sebastian, und ich begrüße wie jede Woche meinen Co-Moderator, den Simon. Hallo Simon.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, Sebastian, und hallo da draußen an alle Zuhörer.
Na Simon, wie sieht's aus? Geht's dir gut?
Mir geht's super, ja. Die Osterfeiertage sind gerade in diesem Moment, wo wir diese Folge aufnehmen, und Feiertage sind was Schönes. Die Sonne scheint, gut, das ist beim Podcast aufnehmen relativ egal, aber trotzdem irgendwie schön. Und wir haben eine besondere Episode heute wieder, die wir miteinander gleich besprechen können. Ich freue mich.
Oh ja.
Und wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Die Osterfeiertage tun mir auch sehr gut. Ich muss gestehen, dass ich, seit ich so viel Podcasts mache, wenn man dann mal so 4 Tage frei hat und nicht arbeiten muss und vielleicht auch mal nicht so viel schneidet, dann fühlt man sich schon so, als hätte man einen Urlaub von 3 Wochen. Und ich sitze gerade an Büchern, die ich lese, und jeden Tag lese ich da ein gutes Stück von, aber es ist sehr viel und sehr umfangreich. Und vielleicht, da habe ich so gedacht, das gefällt mir so gut, das könnte ich euch und dir mal empfehlen.
Na klar.
Das ist nämlich die Trilogie These Are the Voyages von Mark Cushman. Dem Mark Cushman, dem hat der Gene Roddenberry vor 30 Jahren die Schränke aufgemacht, wo die ganzen Memos drin sind, die der Gene und der Robert Justman und die DC Fontana sich geschrieben haben zu allen Folgen. Und dann hat der Mark Cushman eine, wie er sagt, Nettozeit von 6 Jahren über 30 Jahre hinweg an diesen Büchern gearbeitet. Jetzt sind das 3 Bücher geworden, zu jeder Staffel der Urserie 1. So um die 700 Seiten jeweils, und das liest sich wie ein Krimi. Die Entstehung, was da hinter den Kulissen los war, was die sich für Memos schreiben, das ist faszinierend. Ich bin jemand, der dokumentarische Sachen sowohl als Buch als auch als Film sehr, sehr gerne konsumiert, und das ist einfach der absolute Hit.
Ja. Sieht man da auch so ein bisschen, wird da so richtig schmutzige Wäsche gewaschen?
Alles.
Alles.
Alles wird da, ja, also, aber es wird auch immer ausgewogen gezeigt. Also es wird nie gesagt, der Roddenberry war ein Heiliger. Es wird auch nie gesagt, der Roddenberry war ein Lumpenhund. Ja, es wird alles doch sehr, sehr ausgewogen behandelt. Und es hat auch den Stamp of Approval bekommen von Rod Roddenberry, dem Sohn von Gene. Und Leonard Nimoy hat auch gesagt, die Dinger sind super. Als er noch lebte, hat er nämlich eine Rohfassung davon schon mal lesen können. Mhm. Und ich bin ziemlich froh, dass ich mich dazu entschlossen habe, das erst jetzt zu lesen, nachdem wir so diese Folgen besprochen haben, die da drin sind. Sonst würde ich nämlich aus dem Reden gar nicht mehr rauskommen. Und der Marc würde vielleicht keine Bücher mehr verkaufen, weil die Geschichten alle von mir nacherzählt werden.
Ja, das ist dann bestimmt irgendein Copyright-Problem oder so. Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde 700 Seiten sehr üppig
pro Buch. Pro Staffel.
Pro Staffel. Ja. Für eine Science-Fiction-Serie. Das wäre für mich tatsächlich schon ein Hindernis. Nicht, weil ich irgendwie, ich lese auch wahnsinnig gern und ich lese auch wahnsinnig umfangreich, aber ich denke mir, 700 Seiten Produktionsnotizen über eine so alte Serie, ich müsste, glaube ich, mal reinlesen. Ich müsste mal Probe lesen. Kann man ja machen. Kann man ja Probe lesen.
Ja, mach das mal. Mach das mal. Es ist also wirklich, es ist wie ein Roman. Es hilft sehr, dass auch der Mark Cushman sehr, sehr gut schreiben kann und das Ganze in so einen Zusammenhang stellt, dass das nicht einfach nur wirklich die Produktionsnotizen sind, sondern dass das wie so ein Narrativ wirklich sich entwickelt und dadurch sehr unterhaltsam ist. Aber wie gesagt, mein Tipp an euch alle, wenn ihr nicht genug von Star Trek bekommen könnt, das ist gut, finde ich.
Prima.
Ja, apropos, das ist gut, Simon. Was haben wir uns diese Woche mal vorgenommen?
Wir sprechen heute über The Omega Glory und den deutschen Titel den darfst du sagen, weil ich muss da wieder so ein bisschen lachen.
Im Jahr des roten Vogels. Ein Titel, von dem ich dachte, ich verstehe nicht so richtig, bevor ich die Folge gesehen habe, aber diesmal guckst du genau richtig hin und dann weißt du, was er dir sagen will, hinterher, wenn du damit fertig bist. Und ich kann auch zum Glück sagen, ich verstehe den Titel immer noch nicht.
Ich auch nicht. Keine Ahnung, so wie die Folge irgendwie mit Klischees umgeht, von Ethnien, sind vielleicht Indianer gemeint. Ach okay. Gott, ich weiß es nicht, Sebastian. Ich weiß nicht, was da wieder in die Leute gefahren ist. Aber vielleicht können wir das ja ermitteln, indem wir über die Folge sprechen. Was meinst du denn? Also wir haben ja schon letzte Woche angekündigt, all die es letzte Woche gehört haben. Das ist eine Folge, die hat der Gene Roddenberry persönlich erdichtet.
Die ist ihm wahrscheinlich in einem Traum gekommen.
In einer Vision.
Könnte ich mir vorstellen. In einer Vision. Er saß dann da so in seinem Schreiberbüro und ist dann mal irgendwie eingenickt. Und als er wach war, da fand er diese Zettel vor sich. Und die hat er, während er geschlafen hat, vollgekritzelt gehabt. Und da war diese Geschichte drauf. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
So in Trance, ne, hat er geschrieben und geschrieben. Und die Haare standen wirr von seinem Kopf. Und er war schweißgebadet. Und das ist dann dabei rausgekommen.
Ja.
Ja, wie gesagt, ihr hört schon da draußen, über die Folge lohnt es sich mal zu sprechen. Die kann man nicht einfach so stehen lassen. Da können wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber reden. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Oder hast du noch irgendwelche Vorbemerkungen?
Ich kann dich ja mal wieder raten lassen, Simon.
Ach genau, das.
Ja. 1. März 68 auf NBC.
Aha.
Und in Deutschland?
Der Dr. Van Gelder, der ist so gruselig. Deswegen glaube ich, dass das eine späte Folge ist.
Und auch da liegst du wieder richtig, Simon. Es war der 21. März 1988, als es auf Sat.1 gezeigt wurde.
Super.
Sehr super.
Super. Ich habe das echt nicht gewusst. Also das müsst ihr mir mal glauben. Ich könnte ja ganz leicht bescheißen, indem ich einfach immer nachgucke. Aber ich gucke nicht nach. Und wenn ich nachgucke, dann sage ich's. Hier wusste ich's nicht und freue mich tatsächlich ein bisschen, dass ich richtig liege.
Ja, zu Recht, Simon. Zu Recht. Ja, wie geht's denn wohl mal los hier diesmal?
Ja. Die Enterprise nähert sich Omega 4, dem Planeten Omega 4. Sulu ist wieder da. Das ist auch schön. Man hat jetzt schon fast vergessen, dass es den mal gab. Wir haben den ja ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit 10 Folgen ist das sein erster Auftritt wieder. Oder sogar noch länger. Weiß ich nicht.
Ich meine, einen hat er zwischendurch mal gehabt, aber auch wirklich nur einen.
Ah, das kann sein, ja. Dass er zwischendurch mal wieder aufgetaucht ist, aber da hat er auch nicht viel zu tun gehabt. Gut, hier hat er auch nicht viel zu tun. Jedenfalls, er ist wieder da. Und im Orbit dieses Planeten ist ein anderes Schiff der Föderation, nämlich die USS Exeter. Und man weiß, die war vor 6 Monaten war die hier und die war am Patrouillieren. Und gut, müsste man mal kontaktieren, ne?
Damals war wohl alles ganz gut. Also es ist ausnahmsweise mal nicht, wir folgen einem Notsignal, sondern als wir zuletzt von denen gehört haben, haben sie uns Daumen hoch gegeben. Und dann will man sich das auch mal angucken. Das Schiff der Constitution-Klasse, also ein Schwesterschiff der Enterprise, was praktisch ist, muss man kein neues Schiffsmodell machen, muss man auch keine anderen Sets bauen, sondern kann einfach das nehmen, was man hat. Und es sieht auch schön aus, finde ich. Es ist ein ganz toller Anblick, auch sogar bei den alten Spezialeffekten der nicht remasterten Version, wenn zwei Schiffe der Constitution-Klasse so als Zwillingspärchen im Orbit fliegen.
Ja, sieht super aus. Fand ich auch. Auch in der remasterten Version natürlich dann auch besonders schick. Und ich habe am Anfang geglaubt, ich habe mich an die Folge erstmal nicht so erinnert, als ich die geguckt habe und habe am Anfang tatsächlich geglaubt, sie wollen Geld sparen. Die ganze Folge spielt jetzt vielleicht da auf der Exeter, weil das ist ja ganz einfach. Sie spielt nicht da, sondern man wechselt die Örtlichkeit dann relativ schnell. Aber da benutzt man, glaube ich, auch schon vorhandene Sets, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber da kommen wir gleich drauf, würde ich sagen. Aber du hast recht, man möchte rüber beamen, möchte sich das Ganze mal anschauen. 4 Leute beamen rüber, das ist Kirk, Spock und McCoy und ein Herr namens Galloway, ein Rotshirt namens Galloway. Ja, und dann kommt man da an, Sebastian, und ja, von der Crew fehlt ja erstmal jede Spur, wobei es gibt eine gewisse Spur.
Es gibt eine gewisse Spur, man materialisiert im Maschinenraum und dann liefen die da so durch und es war niemand da. Und dann habe ich mich gefragt, haben die gewusst, dass niemand da ist? Oder warum haben sie noch nicht mal versucht, die Exeter anzufunken, bevor sie rübergebeamt haben? Oder habe ich das einfach nur verpasst? ich bin mir nicht sicher, aber ist alles herrlich dunkel, ist auch ein bisschen gespenstisch, ist eine ziemlich tolle Atmosphäre, beklemmend und so. Und dann findet man eine leere Uniform. Ja, und aus den Hosenbündchen und aus den Ärmeln, da quillt so ein Kristallzeug raus.
Ja.
Da, wo eigentlich ein Mensch drin stecken sollte.
Genau, sieht so ein bisschen aus wie Spülmaschinensalz. also diese dicken Klumpen. Und wir erfahren dann auch relativ schnell von McCoy, was das ist. Es ist halt nicht die einzige Uniform. Sie finden dann auch noch weitere Uniformen. Kirk macht einen Funkspruch. Hallo, ist jemand noch da? Niemand meldet sich. Und McCoy untersucht natürlich dieses, ja, dieses kristalline Zeug und stellt fest, das ist doch hier Calcium und Phosphor und halt andere, ja, Eigenschaften der Menschen, chemische Eigenschaften. Und schließt daraus, das sind die Überreste der Crew. Und zwar wurde denen, laut McCoy, komplett das Wasser entzogen. Und wenn man einem Menschen, McCoy sagt irgendwie, der menschliche Körper besteht zu 90% aus Wasser. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, aber
ja.
Ne, das kam mir irgendwie so komisch
70.
vor. Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich habe auch so extra nachgeguckt. Ja,
also 90%. Ich dachte,
der Arzt irrt sich.
Genau. Naja, und McCoy sagt halt, wenn jemand dir das Wasser komplett entzieht, dann zerfällst du sozusagen zu Staub und übrig bleiben halt diese Überreste.
Ich finde ja, die Reste, die nachher da rumliegen, die sehen ja zum Glück relativ wirklich wie das Salz aus, was du da beschrieben hast, das Spülmaschinensalz. Das haben sie auch bestimmt genommen. Ich glaube, wenn sie mir und dir so die Feuchtigkeit entziehen würden, dann liegen da nicht nur so Kristalle, dann liegen da auch so Pergament gewordene Hauthülle und Haare mit rum. Und ich glaube, das sieht viel ekliger aus als das, was da so liegt.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, es ist eine zu einfache Erklärung für das, was mit den Leuten da angeblich passiert ist. Und so ist das halt, ne? Also keine schöne Situation. Man möchte dem Ganzen natürlich auf den Grund gehen. Und klar, liegt ja auf der Hand, man möchte das Logbuch checken. Und das macht der Spock auch, findet das dann. Und dann sehen wir einen kurzen Film, Sebastian. Was sehen wir denn da?
Wir sehen den Schiffsarzt, das ist der Carter. Und der sagt, oh, ihr seid des Todes, ihr seid alle infiziert und am besten beamt ihr jetzt mal schnell runter auf den Planeten Omega 4, denn nur da könnt ihr überleben. Captain Tracy ist übrigens,
das ist so sehr schön jetzt wiedergegeben, genau so war es, ja.
Das ist so, wie wenn einer sagt auf dem Sterbebett, und meinen Schatz habe ich vergraben im
Nein. Aufwachen!
Ja, genau.
Ja gut. Natürlich nimmt man das jetzt einfach mal so hin, dass der das so sagt. Überlegt auch nicht lange, sondern beamt sich tatsächlich sofort runter. Das ist auch wieder ein sehr mutiger Schritt, wie ich finde. Ne? Man weiß ja überhaupt nicht, was da gerade passiert und was da abgeht. Und vielleicht sollte man erstmal, keine Ahnung, eine Sonde runterschicken oder den Planeten nochmal scannen oder so. Brauchen wir alles nicht. Wir beamen direkt runter. Und ja, man materialisiert in ja so einer Art, wie soll man das sagen, in so einer Stallung irgendwie. Da hängen so Gobelins an der Wand und Araberteppiche. Und ja, Sebastian, diese Menschen, die dann da auftauchen, sollen das Mongolen sein?
Ja, also auf jeden Fall steht hier in meinen Notizen auch Mongolen. Das sind Mongolen. Diese Mützen, diese Bärtchen, das sind Mongolen.
Ja, und eine Gruppe dieser Mongolen, die sind gerade in einen Kampf verwickelt mit zwei anderen Humanoiden. Und zwar einem Mann und einer Frau. Und die haben nur so Felle an. Die sehen so, ja, aus wie Conan der Barbar, ne? Also so mit Fell bedeckt und die kämpfen gerade da irgendwie. Die werden irgendwie festgehalten.
Ja, man will die richtig hinrichten gerade, ne? Die liegen genau auf so einem, der Typ liegt auf dem Block und einer von den anderen Typen, von den, nennen wir sie jetzt mal Mongolen, kommt halt mit einer Axt an.
Mhm. Möchte die Rübe abtrennen. Und während das alles so passiert, taucht plötzlich eben Captain Tracy auf. Der ist nicht allein, der hat einen Kollegen dabei, einen mongolischen Kollegen. Also Captain Tracy ist kein Mongole, Captain Tracy ist, ja, Dr. Van Gelder. Ich habe es vorhin schon gesagt.
Genau.
Ich habe mich sehr gefreut.
Simon Van Gelder.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, diesen Typen wiederzusehen.
Ja, an die sich nicht erinnern können. Ja. Den haben wir zuletzt gesehen in das zentralen Nervensystem, nee, der zentralen Nervensystem-Manipulator, ja. Dagger of the Mind, Folge 9 oder so.
Richtig. Wo der halt eine Performance aufs Parkett legt, die einem einfach in Erinnerung bleibt. Nicht, weil sie jetzt unfassbar gut ist, sondern weil sie halt einfach so intensiv ist. Und er spielt da einen völlig wahnsinnigen Wissenschaftler. Hier spielt er auch einen, ja, so annähernd verrückten Captain. Aber das finden, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ne? Er sieht aber trotzdem, man erkennt ihn sofort.
Ja. Der hat ein Gesicht, den erkennst du unter Hunderttausenden, den Mann.
Exakt.
Ja. Mhm. Ja, der erklärt jetzt auch mal ein bisschen. Seine Kumpels sind nämlich die Mongolen. Die können wir jetzt ab sofort mal Koms nennen, denn so heißen die.
Mhm.
Und die sind so im Eisenzeitalter von ihrer Entwicklung her. Und die anderen, das sind wirklich primitive, wilde, die haben keine Sprache, angeblich, greifen gerne und viel an. Und das sind die Yangs.
Genau, die Yangs. Und Vangelda erzählt hier noch viel mehr. Ich habe ja bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich gefreut. Oh Gott, wir haben noch nicht diese Expositionsbombe, die ist noch nicht gezündet worden, ja. Das kommt jetzt aber hier alles.
Ja.
Der Tracy erzählt, was denn überhaupt passiert ist. Und zwar ist er mit seiner Crew hier runtergekommen, um halt mit denen zu sprechen, was weiß ich. Und warum ist der eigentlich da runtergekommen, Sebastian? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Hast du das mitgekriegt, warum der ursprünglich da runtergebeamt ist?
Ja, weiß nicht. Warum beamen sich Kirk und so auf jeden Planeten runter, der ihnen begegnet? Weil sie es können.
Okay.
Keine Ahnung.
Alles klar. Jedenfalls hat die Crew sich da an einer Krankheit angesteckt.
Jo.
Erzählt er, die es auf diesem Planeten gibt, so eine Art Seuche. Hat sich infiziert und das Problem ist, wenn man infiziert ist, muss man auf diesem Planeten bleiben. Denn wenn man den Planeten verlässt, so wie die Crew von Tracy das angeblich gemacht hat, die hat sie wieder hochgebeamt, er ist unten geblieben, weil er irgendwie mit dem Rat der Comms sprechen wollte oder so, die sind da oben dann sofort ja zu Kristallen zerfallen.
Ja.
Auch Tracy ist infiziert und natürlich auch die Enterprise-Crew ist infiziert. Das erzählt er ihnen zumindest. Ja, und die aktuelle Ausgangssituation, die ist dann natürlich entsprechend bitter. Eigentlich müssen Kirk, Spock, McCoy und ihr Rothemd-Kollege müssen bis zum Ende ihrer Tage jetzt eigentlich auf diesem Planeten bleiben.
So ist es. Denn wenn jetzt einer hochbeamt, ist nicht nur sofort derjenige, der hochgebeamt hat, tot, sondern er steckt auch die restlichen 400 Mann auf der Enterprise an. Und die sind auch ziemlich schnell Geschichte. Oder beamen ihrerseits schnell runter.
Genau.
Also, es klingt jetzt vielleicht komplizierter, als es ist. Auf dem Planeten ist man irgendwie geschützt. Der ist irgendwie speziell gegen diesen Kristallisierungsvirus. Jetzt geht man gemeinsam in eine Hütte und baut einen Kommunikationsapparat auf, damit man mal mit der Enterprise sprechen kann. Und da habe ich gedacht, habe ich mitbekommen, warum die Kommunikatoren nicht funktionieren? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Warum hat man ein Problem, die Enterprise zu kontaktieren? Hat man ja auch demnächst, in den nächsten Szenen dann auf einmal nicht. Es kann auch sein, dass ich was verwechselt habe. Es war relativ spät, als ich die Folge gesehen habe, mal wieder. Habe ich das?
Nee, hast du nicht. Das ist alles ein bisschen seltsam. Also der McCoy, der bastelt da jetzt natürlich rum, um herauszufinden, was diese Krankheit ist.
Ja, ja, klar.
Und baut da irgendwelche Geräte zusammen. Aber gleichzeitig möchte man ja auch mit Enterprise kommunizieren. Ich habe mir das Ganze so schön geredet, ja. Dadurch, dass der McCoy ja auch rausfinden will, was das für eine Krankheit ist, muss er quasi so eine erweiterte Schnittstelle zur Enterprise haben. Das kann der Kommunikator nicht. McCoy muss auf die Datenbank zugreifen und da muss man sich dann so ein Gerät bauen.
Ah ja, okay.
Na gut. Ich weiß, steht auf wackeligen Füßen, meine Idee, aber vielleicht ist das ja die Lösung, keine Ahnung.
Ja, das sind festere Füße als so manches andere in dieser Folge, von daher lasse ich das mal gut gelten.
das stimmt allerdings. Ja, Kirk hat ja da jetzt auch noch ein anderes Problem mit dieser ganzen Geschichte. Und zwar offensichtlich hat sich der Tracy ja eingemischt in die Evolution des Planeten. Und zwar mit Technologie. Und der Tracy unterstützt nämlich scheinbar die Comms dabei, gegen die Yangs zu kämpfen.
Ja.
Er sagt, ja, die würden hier sonst alles überrumpeln, alles überfallen. Und deswegen nutzt er offensichtlich auch seinen Phaser.
Schon wieder Einmischung in eine fremde Kultur durch Waffen oder Waffengewalt. Ich habe langsam das Gefühl, die Staffel dreht sich im Kreis ein wenig.
Stimmt, ja. Stimmt, wir hatten da schon einige Male und ja, en bloc auch oft.
Ja, gerade jetzt auch so, die letzten 6 Folgen oder was.
Ja. Du hast ja schon mal am Anfang der Staffel gesagt oder in der Mitte, dass die zweite Staffel so ein bisschen thematisch angeordnet ist. So themenmäßig. 5 Folgen drehen sich um dieses Thema, 5 Folgen um das Thema. Und hier ist es jetzt halt irgendwie die Prime Directive. Kirk sagt an der Stelle was Bemerkenswertes, Sebastian. Der sagt, ein Starfleet-Captain und eine Crew, die würden eher ihr Leben lassen, als gegen die Prime Directive zu verstoßen.
Ja.
Kirk müsste schon mehrfach dann sich selber desintegrieren mit einem Phaser, weil, dass man jetzt so behutsam plötzlich mit der Prime Directive umgeht, ist ja ein völliges Novum.
Ja. Da war er schon gedanklich bei Captain Picard. Der nimmt das ja etwas ernster alles, aber der Jim doch nicht. Dem ist sie doch auch egal. Der denkt sich, ja, Prime Directive ist so wichtig, so toll. Aber Mensch, da sind Leute, von denen ich den Eindruck habe, sie wären nicht frei. Wir müssen was tun. Wir müssen sofort für uns einmischen. Wir müssen was tun. Ja, und zack, da haben wir es doch. Also, der ist ja nun mal wirklich kein Unschuldslamm, der Tiberius.
Das nicht, nee. Der Tiberius nicht. Ja, man unterhält sich so darüber. Der McCoy hat auch schon ein bisschen mehr rausgefunden. Der hat nämlich gesagt, diese ganze Krankheit, so wie das hier passiert ist und wie sich das so entwickelt hat, das erinnert ihn an Symptome einer biologischen Kriegsführung, die hunderte Jahre vorher mal passiert ist. Ja, da gab es also so einen gewaltigen biologischen Krieg und der Überbleibsel sind halt könnte diese Krankheit sein. Und er sagt dann auch, ja, das erinnert mich an die 1990er Jahre. Da gab's das ja auch auf der Erde.
Oho.
Ja.
Der Termin könnte, dieses Datum könnte in unseren Köpfen etwas auslösen, ne? Denn wir haben schon mal was über die 1990er Jahre gehört. Nicht, dass es in echt passiert wäre, aber im Star Trek-Universum. Was war denn da schon, Simon?
Die, wie heißen sie nochmal? Die Eugenischen Kriege, waren die da in den 90ern?
Ja, genau die.
Ja.
Die Kriege vom Eugene Roddenberry, die Eugenischen Kriege. Die Eugenischen Kriege habe ich als Jugendlicher zuerst gelesen, als ich Star Trek Bücher hatte und ich wusste nicht, wie das sich
ausspricht. Das war General Eugen, ja, der hat damals losgelegt und so. Ja, die bösen 90er, ne?
Ja, ja. Die bösen 90er, da zum Glück sind die jetzt anders verlaufen. Aber wer weiß, was jetzt in unseren 2010ern und 20ern so alles noch passiert.
Ja, da möchten wir gar nicht drüber nachdenken. Sonst ist die gute Stimmung sofort weg.
Lassen wir das also.
Deswegen lassen wir das heute einfach mal, heute mal einfach keine Politik. Was ich auch interessant finde, ist, also man unterhält sich dann, ne, der Kirk redet ja dann über den Tracy und dann gerade eben, als der Kirk was unternehmen will, keine Ahnung, vielleicht will er die Enterprise kontaktieren oder sonst was, der sagt dann irgendwie so, das muss eigentlich Starfleet, muss er darüber wissen, kommt der Tracy da reingesprungen? Hat der die ganze Zeit gelauscht?
Weiß nicht. Aber vorher kommen ja erstmal Spock und Galloway zurück und die sehen aus, als wären sie in eine Rauferei geraten. Sagen sie auch, sind in einen Hinterhalt der Yanks geraten, wo Spock auch aber schon tausende von Yanks sah, die irgendwie auf der Lauer liegen, die wollen bald mal angreifen. Und es fand aber auch der Spock eine leere Phaser-Batterie, die anscheinend schon viele Yanks tötete. Woraufhin sich in Kirk der Verdacht erhärtet, dass der Tracy Dreck am Stecken hat und er schreit dann, Fool! Und ja, bevor man dann mit der Enterprise sprechen kann, da kommt der Moment, den du meinst, da kommt nämlich Tracy reingestürzt.
Richtig, ja. Tracy kommt reingestürzt, ist außer sich und bekräftigt das auch, indem er was macht, was unfassbar kaltblütig ist, was völlig unerwartet kommt und die ganze Episode unfassbar düster macht. Also die ist bis hier eigentlich schon, ist sie nicht gerade heiter. Sie ist halt ganz anders als letzte Woche, wo wir uns so ein bisschen darüber, wo wir das auch so komisch fanden, dass sie da irgendwie nicht wusste, die Folge, ob sie ernst oder lustig sein will, ja. Hier ist es ganz klar, die Folge ist nicht lustig. Sie wird vielleicht am Ende ein bisschen unfreiwillig komisch, ja, aber sie ist nicht lustig. Und Sebastian, was passiert denn da?
Ja, der Tracy kommt rein, legt irgendwie den Kommunikationsapparat lahm, mit dem man eigentlich mit der Enterprise sprechen will, so. Und der Galloway, dem geht's schon schlecht von dieser Klopperei. Der liegt aber da und denkt, ich schieße mal mit meinem Phaser auf Tracy, wahrscheinlich auf wahrscheinlich aber auf, sag schon, hier, wie heißt das, niedrige Setting. Ein Betäubungsschuss will er auf ihn abgeben, aber der Tracy kennt weniger Gnade, der vaporisiert den Galloway wiederum mit seinem Phaser. Boah.
Ja, der schießt ihn einfach kaltblütig, schießt er den um oder desintegriert ihn sogar, also auf Nimmerwiedersehen. Ja, das ist schon eine harte Szene auf jeden Fall. Und dann zwingt er den Kirk ja auch noch an die Enterprise zu funken. Oder nee, er selbst funkt an die Enterprise und sagt, ja, der Kirk und die Crew, die sind hier unten angekommen, aber die sind ohnmächtig und die können jetzt gerade nichts sagen.
Aber es geht ihnen gut sonst.
Ja, ja. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir melden uns. Oder ihr könnt einfach, komm, fliegt einfach weg und wir machen das hier schon.
Ja.
Ja. Kirk schreit dann auch so, so ganz kurz. Wird dann aber niedergeschlagen. Der Zulu hat das, glaube ich, auch nicht gehört so richtig.
Ja, nee. Wenn er es gehört hat, dann ist er sehr untätig, fast schon nachlässig jetzt an dieser Stelle. Dann müsste er mal gucken gehen.
Ja, exakt. Die Enterprise ist sowieso sehr, sehr passiv. Die lassen das so geschehen eigentlich. Erstmal, was da unten passiert.
Als ob die ahnen würden, dass sie alle zu Kristallen zerfallen, wenn sie sich darunter beamen.
Ja.
Jetzt erklärt unser lieber Tracy aber mal, was er denn vorhat. Er hat gesagt, so, ihr Lieben, hier auf diesem Planeten, da war noch nie jemand krank. Und darf ich vorstellen, das ist meine rechte Hand. Das ist Wu. Wu ist über 400 Jahre alt. Sein Papa erfreut sich auch noch bester Gesundheit. Der ist über 1000. Also gibt es hier irgendwo ein Unsterblichkeitsserum. Und das will ich herstellen und ihr müsst mir dabei helfen und ihr müsst mir auch so lange dabei helfen, bis das existiert, die Youngs abzuwehren. Toller Plan, ne?
Oh, ja. Die alte Jungbrunnen-Nummer, Sebastian, das haben wir schon lange nicht mehr gehört jetzt, oder?
In Star Trek bisher noch nicht, Premiere, also kann ich durchgehen lassen.
Okay. Ja, das Unsterblichkeitsmittel vermutet er tatsächlich, ne? Und das ist hier vielleicht irgendwie in der Luft. Vielleicht liegt es am guten Essen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls die Enterprise soll das herausfinden. McCoy soll das rausfinden, wenn er schon mal da ist. Und damit das auch klappt, müssen die jetzt da unten bleiben und dürfen nicht nach oben. Und vor allen Dingen auch die Yanks müssen aufgehalten werden.
Genau. Während er das alles so dem Kirk erzählt, der übrigens mit einem Gürtel an ein Tischbein festgebunden ist, kann der sich so etwas lösen? Und es gibt eine kleine Rauferei, die aber nicht so zu wahnsinnig viel führt.
Nee. Ich glaube, Tracy kommt wieder durch die Tür. Oder schlägt er sich mit dem Tracy? Das weiß ich gar nicht mehr.
Er schlägt sich mit dem Tracy.
Er schlägt sich mit dem Tracy und ja, funktioniert halt einfach nicht. Also der Tracy gewinnt auch tatsächlich. Der macht den Kirk nämlich platt.
Und dann geht's in den Knast. Es geht mal wieder in den Knast für unsere Helden. Richtig. Der 70. Knast in dieser Staffel.
Stimmt, ja. Sieht ein bisschen auch wieder so westernmäßig aus, aber auch gleichzeitig ein bisschen mittelalterlich auch wieder. Ne? Es gibt halt so verschiedene Zellen. In der einen Zelle steckt der Spock. Der McCoy muss ja arbeiten, ne? Der muss ja forschen.
Ja.
Und der Jim wird in eine andere Zelle wird der gesperrt, aber die ist ja noch nie, die ist ja nicht leer, die Zelle. Da sind nämlich die beiden Yanks, die wir vom Anfang an der Folge gesehen haben. Der Mann und die Frau.
Volker Lechtenbrink und seine Frau sind da drin.
Findest du ja so ein bisschen schon. So ein bisschen schon, ja.
Und ja, dann kommt eine, Simon, ich weiß nicht, wie du die Szene fandst, aber es kam eine endlose Szene, in der man denkt, jetzt müssen wir hier kämpfen. Und wenn der eine schläft und nicht den Kirk verhauen kann, dann schlägt die Frau ihn halt weiter. Und der gesamte zweite Akt besteht für mich aus dieser Knastdiskussion und Hauerei. Das hat mich tierisch gelangweilt dann auch irgendwann mal schon. Wie ging dir das?
Also die Lichtblicke in diesem zweiten Akt sind halt, wenn man ab und zu mal zu McCoy zurückschaltet. Also das ist so die einzige Abwechslung. Aber der McCoy macht ja auch nicht wirklich was. Also der McCoy, überlegt sich erstmal, der wird da bewacht von einem der Mongolen. Der ist so am Schlafen und dann sieht der McCoy, oh, da ist ja ein Messer, greift dann dahin und dann wird der andere plötzlich wach und dann nimmt er nicht das Messer, sondern nimmt so ein Glas mit der Flüssigkeit. Irgendwann kriegt McCoy was zu essen, ja, sieht aus wie wie gebackene, irgendwie gebackene Garnelen vom Asiaten oder so, weiß ich nicht.
Ich habe hier stehen Hähnchen süß-sauer.
Ja, genau, genau so sieht's aus, ja.
Bei dem Essen wundert's mich, dass der Vater von dem Wu 1000 geworden ist. Das sieht nicht so gesund aus.
Es sieht halt echt aus wie dieser Bierteich, den man in deutsch-asiatischen Küche so serviert kriegt, häufig, ja. Und daneben so eine Schüsselchen, wo man das eintunkt. Ich habe auch wirklich so sofort diese Assoziation gehabt. Mensch, da kann man eintunken und essen und so. McCoy findet das toll, der bedankt sich auch. Der ist richtig, vielen, vielen Dank, sagt er.
Ja, das ist tatsächlich mein Lieblingszitat diese Woche. Denn man muss sagen, das ist so eine anmutige junge Kom, die ihm das serviert. Und er schaut sie erst nicht an und sagt nur so,
oh, thank you.
Und dann guckt er hin und sagt,
thank you very much.
McCoy, der alte Genießer, ne?
Ja, aber wirklich, du.
Ja, das sind aber halt so wirklich die einzigen Lichtblicke. Ansonsten passiert tatsächlich das, was du gerade schon gesagt hast. Kirk ist unten in diesem Gefängnis in so einen endlosen Kampf verwickelt. Der Spock gibt ihm auch so Tipps aus seiner anderen Zelle. Und ja, es hört halt einfach nicht auf. Der Jim ist schon völlig müde, sagt Spock, reden Sie weiter, damit ich nicht einschlafe hier. Und so effektiv kämpfen die beiden Yanks ja nicht.
Nee, gar nicht. Also ich glaube, die sind einfach nur stark, aber eben nicht klug.
Ja, das ist halt diese Diskrepanz, finde ich, in dieser Folge zwischen den Kämpfen, die Kirk und Van Gelder, hätte ich jetzt fast gesagt, Tracy haben. Weil ich finde, diese Kämpfe, die sind so auf meiner Positivliste für diese Folge, weil die sind echt realistisch, ja, wenn Kirk und er so miteinander kämpfen.
Oh ja.
Und ja, es erinnert mich so wirklich an diese, letztens habe ich einen Film im Kino gesehen, der das auch gut gemacht hat, The Revenant, also vielleicht letztens, ist auch schon 2 Jahre her, aber The Revenant, da gab es auch so unglaublich realistische Kämpfe, wo gar nicht so viel Blut floss, aber die halt so auf extrem, so wie, man sieht das und denkt, ja, so würde man kämpfen, wenn man kämpfen müsste auf der Straße, ne? Und diese Kämpfe sind meistens auch relativ schnell zu Ende. Und dieses da in dieser Zelle, das ist ja mehr so ein Tanz. Das ist ja, weiß ich nicht, so ein stinklangweiliges Wrestling-Match in dieser Zelle zwischen den beiden. Ja. Und die verhalten sich auch so dumm, wie Wrestler sich manchmal verhalten, um die Story halt irgendwie zu erzählen.
Das sind die Bushwhackers.
Die Bushwhackers, da wäre die Post aber abgegangen, nur. Da wäre mal Party gewesen da unten.
Ja.
Hätte ich großartig gefunden. Kirk versucht es halt irgendwie so, dass er die Frau halt bedroht und um den anderen Typen so ein bisschen zurückzuhalten. Das funktioniert aber wieder nicht. Und irgendwann endlich steht die Frau steht dann so mit dem Rücken an ihren Zellen und der Spock, der so im rechtwinklig in der anderen Zelle ist daneben, ja, der kann sie dann mit dem Nervengriff K.O. setzen.
Ja, wunderschön beschrieben, Simon. Wunderschön beschrieben.
Sehr umständlich, glaube ich.
Ich habe den Kampf jetzt gerade noch mal in Echtzeit durchlebt. Vielen Dank dafür.
Es tut mir so leid.
Nein, nein, alles gut. Und irgendwie kommen sie dann auf die Idee, dass man mal ein bisschen spricht und irgendjemand sagt versehentlich Freiheit, Freedom. Und dann stellt sich raus, die Youngs haben doch Sprache, hätten sie mal eher was gesagt. Denn Freedom ist ein heiliges Wort, wie der Volker Lechtenbrink dann sagt. Übrigens mit wirklich elektronisch verfremdeter Stimme. Ich habe das erst gedacht, als ich die Folge gesehen habe, redet er wirklich so tief oder haben sie da was gedreht? Sie haben was gedreht.
Mhm. Hätten sie auch lassen können, meiner Meinung nach.
Ja. Aber jetzt haben sie mal erstmal ein Bündnis, oder? Oder?
Jetzt haben sie erstmal ein Bündnis. Irgendwie, ich meine, Kirk sagt ja, fragt sie ja auch, warum habt ihr denn nichts gesagt und warum, wir sind doch hier, ich bin doch ein gefangener Mensch, so wie ihr. Und sie sagen, ja, ihr habt euch aber mit den Combs unterhalten. Und das ist so, wir trauen dir einfach nicht. So ist das ja. Und Spock hat mittlerweile, saß ja die ganze Zeit nicht untätig rum, sondern der hat irgendwie gemerkt, dass so da ist so ein Fensterchen und da sind so Gitterstäbe drin und die sind irgendwie so ein bisschen locker, ja. Also, keine Ahnung, der Mörtel, der da verwendet wurde, war nicht so gut. Und dasselbe versuchen sie ja jetzt auch in der Zelle, in der Kirk und die beiden Yanks sind. Ne? Sie drehen jetzt diese Gitterstäbe da raus.
Aber kaum ist der erste Gitterstab rausgezogen, gemeinsam von Kirk und dem Volker, da ist es auch schon vorbei mit der Zusammenarbeit. Da kriegt der Kirk nämlich genau das Ding, was er dann in der Hand hält, über die Rübe gezogen. Und dann liegt er da. Und dann schafft er das auch alleine, die da rauszumachen.
Ja, fand ich aber wirklich unerwartet, muss ich sagen. Also, ja, dass schon. Der Young den Kirk plötzlich niederschlägt, fand ich gut. Also, gut im Sinne der Handlung, weil es wäre jetzt halt total klischeehaft gewesen, zu sagen hier, ja, okay, jetzt arbeiten wir zusammen. Ja, okay, wir arbeiten irgendwie doch zusammen. Sondern nee, die trauen dem immer noch nicht. Und erste Gelegenheit, die er nutzt, die der Young hat, die nutzt er, um den Kirk niederzuschlagen.
Ja, die beiden entkommen dann auch, die beiden Youngs. Und der Kirk hat ein 7-stündiges Nickerchen vor sich. Und als er dann wieder aufwacht, da sehen Kirk und Spock, ach, am Boden liegt ja der Zellenschlüssel, wir können hier raus. Und da wäre ich fast vom Sofa gefallen, Simon, weil ich dachte, echt, ey, dieser ganze zweite Akt, der so stinklangweilig war in der Zelle und dann liegt der Schlüssel da auf dem Boden. Oh.
Ich habe das auch nicht glauben können. Ich habe das wirklich nicht glauben können. Ich habe erst überlegt, Moment, haben die beiden Yanks ihm jetzt den Schlüssel da gelassen? Waren sie wenigstens so nett, ja, dass sie geflohen sind und dann irgendwie wieder reingekommen sind und den Schlüssel eingelegt haben, oder?
Das hat der Spock doch gesehen.
Ja, das kann ja alles gar nicht sein. Nee, tatsächlich lag dieser Schlüssel da. Warum? Also das ist so wirklich so nach dem Motto, oh, verdammt, wie kriegen wir den Kirk jetzt aus der Zelle raus und den Spock? Wie kriegen wir die jetzt da raus? Jetzt haben wir uns in diese Situation geschrieben, wo die beide auch noch in unterschiedlichen Zellen sind. Ach ja, die finden halt einen Schlüssel.
Das ist faulstes Schreiben. Mhm. Das ist nicht faules Schreiben, das ist nicht anrüchiges Schreiben, das ist allerfaulstes Schreiben, dass der Schlüssel da auf einmal liegt.
Ja, man hätte das Ganze auch ein bisschen anders einfach machen können und nee, hat man sich einfach dagegen entschieden.
Naja. Ja,
ich habe hier auch stehen, Kirk und Spock sind frei, lol.
Ich habe geschrieben, da liegt ein Schlüssel, WTF, habe ich geschrieben.
Genau.
Ich habe eine andere Drei-Buchstaben-Kombi verwendet.
Ja, aber auch genauso passend, glaube ich. Ja, aber ein bisschen entschädigt die Szene danach. Das ist übrigens mein Zitat dieser Folge von McCoy.
Ich weiß, welches das ist, ja. Sehr schön.
McCoy ist völlig vertieft in seiner Arbeit und plötzlich kommen Spock und Kirk da rein, weil McCoy ja auch im selben Gebäude forscht, wo auch der Knast ist, natürlich, ne? Ist ja meistens so. Und sie gehen halt so rein, McCoy sieht ihn und sagt,
Good morning, Jim.
Und macht einfach weiter. Ich fand das super. So wirklich so nach dem Motto, ja, da ist er endlich. Ja, also klar, dass der rauskommt, das ist ja der Jim.
Ja, eben.
Good morning, Jim.
Der ist schon super, der Leonard. Ich mag ihn echt.
Super, ja.
Ja, aber er hat ja auch wirklich was rausgefunden jetzt mal.
Oh ja.
Oh, hat der was rausgefunden. Oh, hat der alles rausgefunden.
Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Krankheit ist ein roter Hering. Denn je länger man auf dem Planeten bleibt, desto immuner wird man dagegen. Irgendwann ist sie halt einfach weg. Irgendwann kann man da einfach weggehen. Wieder. Weil es gibt Antikörper. Wir erinnern uns, da war ja dieser biologische Krieg vor Urzeiten. Und während dieser Krieg war, haben die Einheimischen Antikörper entwickelt, die unglaublich stark sind, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das erklärt auch, warum niemand auf diesem Planeten krank wird. Und das erklärt auch, warum diese Leute da so alt werden. Die werden einfach so alt, weil sie sich so entwickelt haben. Es gibt kein Geheimnis, das man da irgendwie extrahieren kann, angeblich, sondern das ist halt einfach evolutionär so.
Ja, ja.
Hä?
Antikörper, Simon, helfen nicht, wenn du den ganzen Tag Hähnchen süß-sauer frisst und einen Herzinfarkt bekommst. Da kannst du die besten Antikörper von der Welt haben.
Ja, die halten auch nicht das Altern auf. Dafür sind Antikörper nicht gemacht.
Nee.
Hier fällt die Folge so ein bisschen in sich zusammen, meiner Meinung nach.
Ach was.
Ja, also hier fällt sie wirklich zusammen und wird eigentlich vollkommener Quatsch. Also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das, vielleicht verstehe ich auch irgendwas nicht. Aber auch selbst wenn die solche Antikörper entwickelt hätten, ja, die sie so alt machen, dann ist das ja trotzdem ein Geheimnis. Dann hat der Tracy ja irgendwie trotzdem einen Punkt. Weil dann kann man ja das trotzdem, wie bilden sich solche Antikörper? Kann man das vielleicht künstlich nachmachen oder sowas, ja? Ja. Die Argumentation, warum das alles überhaupt kein Jungbrunnen ist, die ist halt völlig die ist irre.
Das ist allerdings etwas sehr irre.
Oder verstehe ich es falsch? Wie siehst du es?
Ich sehe das genauso. Ich verstehe aber, Evolution und Antikörper funktionieren aber auch nicht so, dass man als Fremdling auf einen Planeten kommt und dann schwirren die Antikörper in der Luft rum und wenn du da nur 5 Stunden bist, dann bist du geschützt gegen alle Krankheiten, die da sind. Also der Roddenberry hat die Folge ja geschrieben, aber der macht so dermaßen steile medizinische Thesen und verwechselt und vermischt alles einfach nur, dass es eine wahre Pracht ist. Das kann man alles nicht so richtig ernst nehmen.
In der Tat. Ist halt schade, weil das ist ja quasi diese Säule, auf der die Folge steht, so ein bisschen. Diese ganze Jungbrunnengeschichte ist eigentlich komplett für einen Poppes.
Ja.
Und in dem Moment taucht Tracy auch wieder auf. Auch wie so ein Schachtelteufelchen wieder. Ja. Kommt reingesprungen. Und jetzt ist er im Van Gelder-Mode, finde ich, oder?
Ja. Erstmal haut er so noch den Apparat kaputt. Spock wird ein bisschen verletzt. Und man erfährt aus so einem Nebensatz, Tracy und die Combs wurden von Youngs überfallen und er hat 1000 von denen schon in so einer Art Blutrausch umgeschossen. Offscreen sieht man gar nicht. Und dann schaukelt sich das immer mehr hoch, sodass dem Kirk, brennt eine Sicherung durch. Der verrät dem Tracy die Wahrheit, aber er verrät sie ihm nicht irgendwie sachlich. Also ich weiß nicht, wenn ich mit so einem Durchgedrehten reden würde, dann würde ich mal sagen, beruhig dich mal, ich muss dir übrigens was sagen. Nein, stattdessen stellt sich der Kirk dahin und schreit, es gibt kein Serum, es gibt hier gar nichts, gibt's hier. Und dann hüpft natürlich auch dem Van Gelder, sag ich jetzt auch einfach mal, die Nadel komplett von der Platte.
Ja, also man schaukelt sich so gegenseitig hoch.
Ja.
Ja, und das macht ihn natürlich noch verrückter, ne? Also er merkt ja jetzt irgendwie, es gibt hier überhaupt nicht diesen Jungbrunnen, es gibt hier überhaupt nicht das, wofür ich hier unten gekämpft habe, wofür ich auch meine Crew verloren habe, das muss man ja auch dazu sagen, ne? Und jetzt flippt er halt völlig aus. Ja, aber trotzdem, die Yanks müssen besiegt werden, die sind ja da draußen noch und wollen jetzt die Comms irgendwie umbringen. Und ja, dann nimmt er den Kirk wieder und der zwingt ihn dazu, wieder die Enterprise zu kontaktieren mit einem Kommunikator, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, geht auf einmal.
Geht auf einmal. Und da 10 Phaser und 3 Energiepacks zu bestellen. Die Enterprise-Crew ist natürlich misstrauisch, wenn sie das hört.
Ja, der Zulu sagt dann, Phaser runterbeamen. Ich kann euch aber anbieten, das ist vielleicht weniger riskant, ich schicke mal Landetrupps runter. Zulu ist sehr auf Zack. Eine goldene Medaille und eine Belobigung an den Zulu, der hat den Kopf heute richtig auf die Schultern geschraubt. Denn das ist das Letzte, was der Tracy will. Und er sagt, nee, ist gut. Lass mal.
Ja. So, Kirk flieht mal wieder. Beziehungsweise er versucht's. Das haben wir auch schon mehrfach in der Folge gehabt. Es gibt wieder eine kleine Schlägerei. Und ja, das Ganze ist jetzt irgendwie so, die fliehen dann durch diese Westernstadt, so nenne ich es jetzt einfach mal. Es sieht einfach aus wie so eine Westernstadt, finde ich so ein bisschen, ne? So eine verlassene, da fliehen sie da irgendwie.
Es sieht aus wie die Mexiko-Stadt im Phantasialand so ein bisschen.
Ja, so Mexiko, Westernstadt irgendwie, wie man sich das so vorstellt. Und dann laufen die da durch die Gegend und der Spock hinterher, der Kirk hinterher und ja, in so einem Stadtlabyrinth. Irgendwann stellt der Tracy den Kirk und will ihn erschießen, aber oh nein, die Knarre ist leer.
Ah, zum Glück liegt deine Axt.
Ja, zum Glück liegt deine Axt. Der Jim sieht die Axt und weicht erstmal so zurück. Springt aber dann so nach vorne da rein. Auch das finde ich schön. Also diese Kämpfe zwischen den beiden, wie gesagt, sind für mich so die Highlights der Folge. Die sind einfach, das funktioniert einfach für mich. Und dann wälzen sie sich auf den Boden und da tauchen dann plötzlich aber Yanks auf mit Speeren.
Und man wird gefangen genommen. Man wird mal wieder gefangen genommen.
Ja. Das ist der Auftakt zu einer der seltsamsten Wendungen, die ich je gesehen habe in sämtlichen Medien dieser Welt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu.
Jetzt geht's rund, ne?
Jetzt geht's rund. Also, Spock, McCoy, Kirk und Tracy sind festgenommen. Und werden halt den Yanks vorgeführt.
Ja.
Der ist jetzt quasi so eine Art Tribunal oder was auch immer das sein soll. Und dann unterhalten die sich so ein bisschen, Kirk und Spock, und dann dämmert's dem Kirk plötzlich.
Menschenskinder.
Yanks, Moment, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Yanks. Das klingt doch so wie Yanks, die Abkürzung von den Yankees.
Ja, und Combs, das steht doch bestimmt für Kommunisten.
Ja, die Combs sind die Kommunisten und die Yankees sind die, umgekehrt, die Yanks sind tatsächlich die Yankees, also dieser Spitzname für Bewohner der Vereinigten Staaten, also beziehungsweise Bewohner Neuenglands wurden ja so genannt am Anfang. Und die Nordstaatler und so, da hat man gesagt, das sind die Yankees. Ja, Sebastian, wie kann denn das sein?
Das kann natürlich sein, wenn es sich wieder hier um eine Parallelerde à la Meri handelt. Eine andere Erklärung gibt's da eigentlich nicht. Ich habe nachher noch eine schöne nicht-kanonische Erklärung für das, was da passiert ist. Die verwahre ich mir noch einen Moment. Aber eigentlich ist das hier eine Parallelwelt, in der der Kalte Krieg irgendwann mal zu einem heißen Krieg wurde, den die Ostblockmächte gewonnen haben. Und seitdem ist die Zivilisation der westlichen Nationen zusammengebrochen und die kämpfen jetzt um Wiedererlangung ihres Landes, ihrer Freiheit, ihrer Zivilisation, ihres Lebensgefühls, whatever.
Man muss an der Stelle halt dann jetzt auch schon sagen, dass die Kommunisten hier dann auch tatsächlich von Mongolen, also von den asiatischen Völkern dargestellt werden, ja, oder von eurasiatischen Völkern. Und die Yankees natürlich auch so aussehen wie Yankees. Also wie Amerikaner.
Eher wie Schweden.
Kaukasier. Mhm. So. Und das finde ich halt unfassbar rassistisch. Mhm. Unfassbar rassistisch finde ich das. Muss ich hier wirklich an der Stelle mal sagen.
Sie sprechen auch von der gelben Gefahr irgendwann mal in einem Satz. Da krempelt sich mir auch alles um.
Genau. Das ist doch genau das, wofür Star Trek eigentlich nicht steht. Oder in unserer Erinnerung oder in meinem Wünschen, ja, so wie ich mir das manchmal schönrede, wenn ich ärgerliche Dinge in Star Trek sehe, wofür Star Trek eigentlich nicht stehen sollte. Und hier ist es halt, bam, wird es dir halt serviert, dass dir die Spucke wegbleibt. Und das Ganze wird ja dann noch viel besser, denn dann taucht plötzlich ein Typ auf, der kommt so um die Ecke und der hat tatsächlich eine US-Flagge, hat er dabei. Die Stars and Stripes hat er dabei. Schön finde ich die Musik an der Stelle, das muss ich wirklich sagen. Die geht dann nämlich plötzlich über in die amerikanische Nationalhymne, ne?
Ja.
So ein bisschen, hat aber gleichzeitig noch so einen düsteren Unterton. Das mochte ich. Und ja, dann haben die plötzlich eine US-Flagge und kommen mit dieser US-Flagge da rein. Und jetzt wird's unfreiwillig komisch, finde ich.
Jetzt wird's, man hat so gerade diesen Rassismus-Schock bekommen.
Ja.
Und dann passiert das. Dann passiert das. Das ist fast genauso wie der Schlüssel, der da liegt, dass da auf einmal die Flagge reingetragen wird. Im Hintergrund, Simon, eine Frage allerdings, das ist jetzt eher so eine Randbemerkung. Im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein komisches Geschrei. Hast du das auch gehört? Ich habe erst gedacht, das wäre draußen, aber dann war das in der Folge. Was war das denn?
Ach, wirklich? Ich dachte, das wäre draußen. Ich dachte, draußen gäbe es noch Kämpfe oder so.
Nee, das war ja auch nicht Kampfgeschrei, das war wie wenn so eine Hochzeitsgesellschaft oder Kinder oder irgendwer rumschreien.
Vielleicht war Besucher im Set oder so.
Ja, okay. Also das hat mich sehr irritiert auch nochmal wieder.
Ja.
Aber gut, wir haben jetzt die Flagge.
Richtig.
Und wir erfahren auch, dass der Volker Lechtenbrink Cloud William heißt. Das wiederum finde ich sehr geil, weil das so eine Mischung aus einem amerikanischen Namen wie William ist mit so einem Ureinwohner Präfix wie Wolke, also Cloud in dem Fall. Das fand ich irgendwie cool.
Stimmt, ja. Also der Name ist cool. Er ist auch der Häuptling tatsächlich. Und wir erfahren jetzt auch, was sich da hinter diesen heiligen Wörtern verbirgt, von der sie immer geredet haben. Und zwar ist das der Unabhängigkeitserklärung entnommen worden.
Ja.
Der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Wir erinnern uns, We the People, George Washington und wie sie alle hießen, Thomas Jefferson, die haben sich ja irgendwann mal zusammengesetzt und haben ein paar durchaus schlaue Sachen zusammengeschrieben, die dann die Basis war für den amerikanischen Staat.
Ja.
Und das haben diese Yanks, das ist quasi dann, für die ist das so das heilige Buch. Das wurde halt überliefert in Generationen und für die ist das heilige Buch.
Ja, so ist es. Obwohl es nicht, da muss ich jetzt gerade mal reingehen, es ist nicht die Unabhängigkeitserklärung, die die Wolke Wilhelm, wie ich ihn auch jetzt mal nenne, hier vorliest. Es ist die Pledge of Allegiance, also das, wo man auf die Flagge schwört als Amerikaner, was der in einer sehr, sehr verschliffenen Version rezitiert, aber Kirk erkennt es trotzdem sofort. Und später kommt auch nochmal ein anderer Text, Und das ist dann aber, das ist die Präambel der US-Verfassung, die dann kommt. Aber die Unabhängigkeitserklärung, da muss ich dir kurz widersprechen, die bekommen wir nicht erzählt.
Das ist okay.
Macht aber nichts, eher als das Gleiche.
wichtige amerikanische Texte auf jeden Fall.
Ja, ja, sowas halt. Gut, aber es strapaziert schon irgendwie die Glaubwürdigkeit, dass Flagge und Schriftstücke denen der Erde 1:1 gleichen. Vor allen Dingen, nachdem man sich auf Ecos vor ein paar Wochen noch sehr gewundert hat, wie kann hier Nazi-Deutschland so entstanden sein, dass das genauso aussieht, wie das in echt ausgesehen hat. Und hier kommt die nicht-kanonische Erklärung, die ich mal kurz einwerfe. Es gibt einen Roman, einen Star Trek-Roman, der erklärt, dass zu Omega 4 im 22. Jahrhundert ein Raumschiff flog, ein Erdenraumschiff, und die haben den Kampf der Yangs gesehen und das Leid der Yangs, und das hat sie an Amerika erinnert, und dann haben die dem eine Flagge und die ganzen Schriftstücke dagelassen.
Okay, warum auch nicht, kann man ja schon mal machen, ne?
Ja, aber nicht kanonisch, wie gesagt. Die Folge behauptet eigentlich, dass sich das von alleine entwickelt hat, finde ich.
Ja, schon. Ja, es wird ein bisschen weiter geredet danach. Jetzt wittert natürlich der Tracy seine Chance, die Wilden ein bisschen zu beeinflussen, und erzählt denen jetzt, Mensch, da steht doch drin, dass, da gibt's doch auch den Bösen, ne? The Evil One wird da geredet, und da ist dann ein Bild gezeigt, und auf dem Bild, da sieht man dann den Evil One, der sieht dann auch so ein bisschen dämonisch aus, so wie Spock.
Ja.
Und
so panmäßig.
So panmäßig, genau. Und irgendwie versucht er die dann auch so zu beeinflussen, dass der Kirk und seine Leute, die wurden des Himmels verstoßen. Das sind die ganz Bösen hier. Und Kirk sagt dann, ja, aber die Legenden sagen doch, dass das Gute über das Böse triumphieren wird. Und deswegen können wir hier einen Kampf Mann gegen Mann führen, Tracy, ja, um das zu beweisen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Weil das ist alles ein Matsch nur noch für mich jetzt. Also ich glaube, so war das, oder?
Ja, das hat einfach jetzt nur noch riesige Probleme. Also, dass man jetzt auch noch diese biblische Sache da reinwirft. Es gibt einen Satan und einen Heiligen, und wir müssen jetzt erkennen, wer wer ist. Boah, und dann lassen wir die doch mal kämpfen. Ja, wird schon der Gute gewinnen.
Ja. Man setzt das auch sofort um, in die Tat. Die beiden sind dann mit, in einer Hand sind sie so zusammengebunden, Kirk und Tracy, und dann geht's los. McCoy hat hier wieder einen schönen Satz, der kommentiert das nämlich so ein bisschen, wie absurd diese Situation eigentlich ist. Sebastian, der sagt nämlich, evil triumphs, also in seiner Erfahrung, gewinnt das Böse immer, unless good is really careful, wenn das Gute nicht besonders vorsichtig ist. Und das finde ich schön.
Das ist wirklich schön. Das zeugt natürlich auch wieder von dieser leicht pessimistischen Weltsicht des lieben Doktors. Mhm. Aber recht hat er eigentlich.
Ja.
Das ist ja auch die Basis für ganz viele tolle Geschichten, dass es das Gute schwer hat, sich gegen das Böse durchzusetzen.
Stimmt, sonst wäre es ja langweilig, ne?
Eben. Ja, aber es kommt jetzt halt zum Kampf auf Leben und Tod. Kirk und, also der ist auch so ein bisschen kinky, der Kampf, ehrlich gesagt. Der Kirk und Tracy werden aneinander gekettet, und in einer gewissen Distanz steckt ein Dolch im Boden. Wenn man sich dahin vorarbeitet und einer von den beiden den bekommt, dann kann das ziemlich schnell ziemlich vorbei sein. Und das ist jetzt die dritte Rauferei von denen, und auch wieder, wie du vorhin schon sagtest, eigentlich eine sehr gelungene.
Ja, schon. Also die zieht sich ja auch ein bisschen, aber es ist jetzt nicht schlimm, weil man kann sich schon vorstellen, dass wenn du in so einer Situation bist, dass sich beide das natürlich dann wirklich schwer machen, da hinzukommen. Das ist nicht so ein komisches Stunt-Ding mit Dropkicks oder was weiß ich oder so Wrestling-Moves, sondern die sehen halt so aus, als wenn sie wirklich gegeneinander kämpfen würden. Und ja, während die beiden sich da auf diesem Teppich hin und her wälzen und es auch so ein bisschen so aussieht, als wenn der Tracy da auch vielleicht die Oberhand behält, Spock und McCoy sagen, wir müssen uns was überlegen, wir müssen irgendwas machen hier. Spock, mach mal was. Und dann macht er irgendwas, was ich noch nie gesehen habe von Spock. Und was ich auch nie wieder danach gesehen habe von Spock. Und was auch völlig absurd ist und einfach nur da ist. Was macht der Spock?
Der ist auf einmal wie so ein Hypnotiseur im Zirkus, der dann die Frau vom Cloud William, die Sira oder wie sie heißt, dazu bringt, dass die mal langsam zu ihm rüberkommt. Und zwar diesmal nicht in Form einer Gedankenverschmelzung, sondern nur, indem er sie scharf und eindringlich anguckt und wahrscheinlich so vulkanische Gedächtnisstrahlen darüber schickt, von denen wir noch nie was gehört haben und von denen wir auch nie wieder etwas hören werden.
Ja.
Schade.
Und die marschiert dann los, greift erstmal zu einem Kommunikator, der zufälligerweise neben mir auf dem Tisch liegt, geht rüber zu Spock, das fällt niemandem in diesem Raum auf. Niemandem. Alle gucken wie gebannt auf den Kampf. Und sie geht wirklich nicht irgendwie drumrum oder sonst was, sondern sie läuft mitten durch diese Szene an den Leuten vorbei mit einem Tricorder in der Hand. Mit einem Kommunikator in der Hand. Und Sebastian, ich lasse Star Trek echt viel durchgehen. Ich lasse die Original Series echt viel durchgehen. Aber ich mag es auch nicht, für komplett dumm verkauft zu werden. Ja. Und hier habe ich den Eindruck, dass ich für dumm verkauft werde. Sie geht halt dahin und gibt ihm dann den Kommunikator, den er dann dazu nutzt, um die Enterprise-Crew zu alarmieren, die dann runterbeamen. Plötzlich steht der Sulu da mit ein paar anderen Leuten.
Das geht also auch auf einmal wieder. Das geht ja mal ja und mal nicht. Mhm. Und dann ist das Ganze beendet und wir bekommen kein Ende des Kampfes. Der Tracy wird irgendwie, ohne dass wir den nochmal sehen, hören oder so, wird er einfach gefangen genommen. Das finde ich schade, weil eigentlich, wenn du einen Bösewicht so aufbaust und solche Duelle dann da inszenierst, dann möchte ich bitteschön am Ende auch einen Payoff haben.
Ja.
Und der wurde mir hier geklaut.
Richtig.
Hat dich das auch so geärgert?
Das hat mich auch geärgert. Ich meine, man sieht zwar, wie Kirk den Kampf gewinnt, also die Crew hätte gar nicht runterbeamen müssen. Kirk hätte es schon auch so geschafft, ja, der braucht den Sulu gar nicht. Und diese ganze, was halt diese ganze Szene mit Spock noch absurder macht. Aber danach verschwindet Tracy einfach. Der ist halt einfach weg. So, Sebastian.
So.
Geschafft.
Geschafft, ja.
Der Bösewicht ist fertig. Der Kirk läuft dann zu diesem Chief hin und sagt, na, Cloud William. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass es ihm jetzt noch eine Ohrfeige gibt dafür, ja, dass er das machen musste. So, und jetzt zu Ihnen, Herr William. Aber so ist es natürlich nicht. Er geht halt dahin und öffnet dann dieses Kästchen, was da liegt, ne, wo diese ganzen Schriftrollen drin sind. Du hast es gerade gesagt, was ich fälschlicherweise für die Unabhängigkeitserklärung gehalten habe. Da ist dann halt diese Präambel drin.
Ja.
Und dann sagt der Kirk ihm irgendwie, Sebastian, fass du das zusammen. Ich kann das nicht.
Das ist eure Verfassung. Das sind die heiligen Worte. Da steht die Freiheit drin. Und da steht Freiheit nicht nur für dich drin, dich Häuptling. Nein, das gilt für alle Youngs. Das gilt auch für alle Coms auf diesem Planeten. Du musst dir das jetzt zu Herzen nehmen. Und ich predige so eine richtige Fire- und Brimstone-Predigt. Es gilt für alle. Alle müssen frei sein. Im Hintergrund spielt Oh, say, can you see? Und da zieht er nochmal so richtig vom Leder ein Hurra-Patriotismus, America, the beautiful, vom Feinsten. Ja. Und damit ist es aber auch schon getan. Da kann man jetzt hochbeamen, denn der Jim ist sich jetzt ganz sicher. Er ist sich ganz sicher, ganz, ganz sicher. Omega 4 geht jetzt einer strahlenden amerikanischen Zukunft entgegen.
Ja, so sieht das aus.
Das habe ich mich geärgert.
Es ist Spock hoch anzurechnen, dass der zumindest die Frage stellt, sag mal, Jim, haben wir hier nicht die Prime Directive? Jetzt haben wir da nicht jetzt erst recht gegen verstoßen irgendwie? Und der Kirk sagt, nö, wir haben nur erklärt, was das ist, wofür wir kämpfen. Und alle Yanks müssen jetzt die Konstitution lesen. Und ja. Da, 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 da. Und das war's.
Blick dann nochmal so versonnen auf die Flagge, ja, und dann. Ja. Dann ist die Folge vorbei. Wo waren am Ende eigentlich die Coms, Simon? Warum kamen die nicht mehr vor?
Die sind eingemeindet geworden, einfach.
Ah ja, gut.
Und da verändert man sich auch so und sieht dann körperlich auch so aus wie die Yanks.
Ja, ich verstehe. Das ist ein bisschen einfacher als diese Eingemeindung da bei dieser Doku, die du mir empfohlen hast, die ich jetzt auch gucke.
Ja.
Wo eine Gemeinde sich gegen diese Sekte wehrt, die nebenan einzieht. Da sieht man, wie schwierig sowas ist eigentlich, wenn zwei nebeneinander existieren müssen. Aber für den Kirk ist das immer alles ganz einfach. Wenn er die Predigt gehalten hat, dann hat das danach gut zu sein. dann kann er wegfliegen.
Ja. Und ich reagiere da so erzürnt drauf. Ich reagiere nicht darüber, vielleicht hat Kirk ja recht. Also vielleicht ist das ja tatsächlich das Beste für dieses Volk. Aber es ist alles nicht so einfach. Es ist alles nicht so einfach, wie der Kirk sich das vorstellt. Es reicht nicht, ein paar salbungsvolle Hurra-Patriotismus-Worte zu verlieren, ja, um so einen Konflikt zu beenden und für Frieden zu sorgen. Das funktioniert so nicht. Und auch das hat man in den 60ern schon wissen können. Und ja, also ich finde, das Ende ist erstaunlich dümmlich. So, weißt du? Ja. Ich hätte mir da ein bisschen mehr, hätte ich mir noch erhofft, als halt da so die Patriotismuskeule zu schwenken. Mich würde wirklich interessieren, ob es dafür nicht noch andere Gründe gab.
Aber so tief schaut die Folge nicht.
Aber nee, ich meine, weißt du, gibt es irgendeinen Grund, warum das so auf Hurra-Patriotismus aus war? Wollte man diese Folge mal, hat man die zum 4. Juli gezeigt? Oder was war da, oder gibt's da eine Geschichte zu?
Das habe ich auch gedacht. Es war 1. März, Simon, wo sie ausgestrahlt wurde. Mhm. Und das war einfach eine Geschichte, die hat der Roddenberry geschrieben, schon ganz früh. Denn neben Mud's Women und Where No Man Has Gone Before war das die Story, die mit in die engere Auswahl für den 2. Pilotfilm kam. Mhm. Das muss man auch erstmal sacken lassen, wenn das mal der Pilotfilm gewesen wäre. Interessant. Ob dann NBC gesagt hätte, ja gut, The Cage hat uns nicht so gefallen, aber das hier war ja jetzt schon super. Macht mal weiter mit der Serie. Also das hätte das auch schon beenden können.
Ja.
Right then and there.
Das stimmt, ja.
Man muss auch sagen, NBC fand die Story total schwach, mhm, und hat Roddenberry dazu gezwungen, die nicht zu verfilmen. Und am Ende der 2. Staffel hat er es einfach trotzdem gemacht.
Mhm. Ja, man hat das wahrscheinlich längst vergessen bei NBC und hat es dann halt durchgewunken. Einfach so. Und ja, es ist einfach eine schwache Story. Die ist einfach schwach. Die setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen, die einfach nicht zueinander passen. Sie ist voller Logiklöcher und auch meiner Meinung nach tatsächlich echten Plotstoppern. Ja, wird aber trotzdem einfach weitergemacht. Und es gibt Dinge, die mir gefallen an der Folge. Es gibt, also diese Ernsthaftigkeit der Episode gefällt mir. Die passt zu dem Thema. Mir gefällt der Gegenspieler. Ich mag, wie heißt der Schauspieler doch gleich?
Simon van Gelder.
Nein, aber ich mag ihn, weil er halt wirklich so eigen aussieht, so ein Charakterdarsteller ist und hier auch nicht ganz so auftritt, wie er es als Van Gelder tut. Und deswegen finde ich ihn hier auch ein bisschen besser tatsächlich.
Morgan Woodward ist das.
Morgan Woodward, genau. Ich mag die Action in der Folge tatsächlich. Ich mag diesen Realismus. Aber die ganzen Logiklöcher und Plotfehler, die stören da extrem. Die Darstellung der Kommis, der Coms, ja, diese Asiaten, finde ich höchst bedenklich. Also das stört mich auch wirklich. Ich bin normalerweise nicht so, aber das nervt mich an der Stelle ein bisschen. Das ist alles Mongolen und die müssen dann kommen. Da hätte man auch, damals hätte man ein bisschen fantasievoller sein können und hätte das nicht so hundertprozentig gleich machen müssen. Und das ist auch was Star Trek für mich, zumindest in meiner kleinen Welt, ja, nicht aussagen soll. Andererseits, was ist Star Trek überhaupt und was soll Star Trek schon sein? Und dann wiederum finde ich es gar nicht mal so schlecht, auch mal sowas zu sehen, weil auch sowas riecht ja wieder zum Nachdenken an und auch zum inneren Widerwillen vielleicht. Und dass man sich dann doch nochmal überlegt, dass solche Klischees, dass man das eigentlich heutzutage nicht mehr so braucht. Ja, ich bin mir, bevor wir darüber gesprochen haben, war ich tatsächlich ein bisschen ratlos mit der Episode, weil, wie gesagt, ich finde sie nicht komplett schlecht. Ich finde sie auch keineswegs gut. Ich bin beim Fazit angelangt, merkst du auch gerade, ne? Deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter.
Ja, gut.
Aber wenn wir jetzt so darüber gesprochen haben und stört mich doch mehr dran, als dass ich es noch vertreten kann mit mir, dass ich da eine durchschnittliche Folge draus mache, also mit dem Daumen nach rechts. Deswegen drehe ich den nach unten. Das ist meine Meinung zum Ja des Roten Vogels.
Alles klar. Ja, für mich geht der Daumen ganz klar nach oben. Das ist ein D. Kelly Award.
Naja, warum nicht?
Nein, natürlich nicht. Also das ist jetzt, was ist das für eine Folge? Das ist die Folge, in der es um einen geheimnisvollen Virus geht, der Menschen zu Kristallen zerfallen lässt. Das ist die Folge, in der es um den Renegaten Tracy geht, der alles aufgibt für die Unsterblichkeit. Insurrection ist ein Remake nur von dieser Folge, finde ich. Das ist die Folge, in der es um eine Parallelerde geht, auf der der Kalte Krieg anders ausgegangen ist. Das ist die Folge, in der die Crew auf einem fremden Planeten angeklagt wird, weil sie angeblich vom Satan geschickt wurden. Das sind 4 Folgen in einem. Das sind 4 spannende Ideen und jede für sich wäre eine interessante Folge gewesen. Ich weiß nicht, wieso man 4 Story-Ideen in einer verheizen muss und alles in einen Topf wirft und dann auch noch mit Hurra-Patriotismus und mit Rassismus, die noblen Wilden gegen die gelbe Gefahr, das wirft man noch so mit rein als Würze und dann stellt man fest, hoch scheiße, das schmeckt ja gar nicht mehr. Man kann dieser Folge auch, weil diese 4 Handlungen so schlecht ineinander greifen, schwer folgen, daraus ergeben sich ja diese ganzen Handlungslöcher, dass man das versucht hat, zusammenzuhalten, was nicht zusammengehen kann und darf. Und weil man dieser Folge so schwer folgen kann, wenn man sich nicht total konzentriert, konnte ich das, bevor ich diesen Podcast machte, noch nie. Das war immer für mich eine der langweiligsten und allerschlechtesten Folgen, weil ich nicht mitkam. Diesmal tat ich es gezwungenermaßen für euch, damit ihr es nicht müsst, liebe Hörer. Und ich fand die Folge aber ein bisschen besser, als ich sie sonst fand, jetzt wo ich merkte, was sie mir erzählen will, wo ich das mal wirklich, wirklich fassen konnte. Aber auch nicht gut genug, um den Daumen auch nur ansatzweise aus der Position 6 Uhr hochzudrehen. Der Daumen geht nach unten. Vorm Schauen hätte ich gesagt, das ist die schlechteste Folge der Urserie. Ja. Heute weiß ich, es gibt vielleicht 1 bis 2 schlechtere, aber sie ist trotzdem grottig. Sie ist trotzdem grottig. Daumen nach unten.
Gut.
Und wer das auch so sieht wie wir, Simon, das ist der Bob Justman gewesen. Mhm. Der schrieb, das ist der Produktionskumpel gewesen vom Roddenberry, der schrieb ein vernichtendes Memo. Ein vernichtendes Memo. Und dann hatte er Mitleid mit Roddenberry, hat das Memo in 1000 Stücke zerrissen und hat ihm nur mündlich gesagt, es ist nicht so super.
Och.
Ja.
Finde ich nicht gut. Hätte ihm da ruhig mal.
Und Roddenberry war sogar so überzeugt von dieser Geschichte, dass er selbst das Skript nahm und einreichte, um für einen Emmy nominiert zu werden. Also der war überzeugt davon.
Mutig.
Mutig, ne?
Ja, mutig.
Es ist für mich, der hat sich einfach verrannt in dieser Geschichte. Der hat die sich in den Kopf gesetzt. Mhm. Und ganz egal, wie die ist, musste sie unbedingt gemacht werden.
Tja.
Boah. Zum Schluss vielleicht noch was Schönes. Mhm. Bei der Erstausstrahlung verkündete NBC während des Abspanns, es wird eine 3. Staffel der Original Series geben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte hören Sie auf, Briefe zu schicken.
Sehr schön. Da war das Fandom schon in vollem Gang.
Ja, so ist es. Aber ich glaube, während die in vollem Gange sind, sind wir für heute mal durch, oder?
Wir sind durch, ja. In der nächsten Woche wartet auf uns was, Sebastian?
The Ultimate Computer. Und auf Deutsch, Simon?
Computer M5.
Genau. Nächste Woche geht's um Computer. Toll.
Ja.
Ein bisschen Retrofuturismus, mal ein bisschen technisches Thema, mal nichts Politisches. Können wir ein bisschen durchatmen vielleicht.
Ja, hoffentlich, stimmt, oder? Stimmt. Und uns vielleicht nicht so ärgern, ja, wie jetzt bei den letzten Folgen. Das eigentlich immer der Fall war, ne? Immer war irgendwie ein bisschen was dabei, was man ärgerlich fand. Aber gut, in diesem Sinne, Sebastian, wünsche ich dir und euch da draußen eine fantastische Woche. Mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen.
Oh.
Bleibt gesund, bleibt uns gewogen vor allen Dingen. Hört weiter zu bei Trick am Dienstag. Hinterlasst uns die Bewertung auf den üblichen Kanälen. Ihr kennt sie ja mittlerweile alle. Wir sagen sie trotzdem nochmal. Trickamdienstag.de. Auf Facebook gibt es uns Trick am Dienstag und auf Twitter gibt uns auch Trick auf Dienstag. Auf iTunes nehmen wir gerne eure Bewerbung entgegen. Eure Bewerbung nehmen wir auch irgendwann entgegen, wenn wir ein bisschen wachsen. Aber eure Bewertung, die nehmen wir entgegen.
Und brauchen noch einen Buchhalter.
Genau, ja. Und in diesem Sinne, danke.
Ja, ich danke auch dir, Simon, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt kommt gut zu liegen, träumt hoffentlich nicht von dieser Folge, sondern von was richtig Schönem. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss.
Tschö.
Eine Trek am Dienstag 2018 Produktion.